Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Wenn man eine Pilgerreise nach Rom macht, dann besucht man die bekanntesten und beliebtesten Orte wie der Vatikan mit den Vatikanischen Museen, die Sixtinische Kapelle, den Petersdom, das Kolosseum und viele andere Plätze. Noch eher unbekannte Orte sind zum Beispiel der Besuch der Advocata, Santo Stefano Rotondo oder auch das Paulusviertel und über Rom hinaus natürlich Manopello. Kein Wunder, denn Italien ist reich an Kulturschätzen und Kunststätten und mit 55 UNESCO-Welterbstätten führend in der Welt. Und so laden wir Sie auf eine geistige Kurzpilgerreise durch das unbekannte Italien mit Dr. Markus Vandenhövel ein. Herr Vandenhövel ist Ihnen von Sendungen zum Schweißtuch Veronika oder dem Volto Santo in Manopello bekannt. Er ist Vorsitzender Richter einer Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Bochum. Er hat neben zahlreichen juristischen Fachveröffentlichungen mehrere Bücher zu dem Volto Santo di Manopello geschrieben. Bekannt ist insbesondere der Manopello Code. So begrüße ich ganz herzlich Dr. Vandenhövel und wir freuen uns auf die geistige Kurzpilgerreise an unbekannte Plätze in Italien. Guten Tag, Herr Dr. Vandenhövel.
Ja, schönen guten Tag, Frau Marti. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch und sind schon ganz gespannt auf Ihre Gedanken, die Sie mit uns teilen werden. Herr Dr. Vandenhövel, Sie sind Vorsitzender Richter des Landgerichtes Bochum und trotzdem kennen Sie diese nicht bekannten Plätze in Italien. Wie ist es dazu gekommen?
Das kommt letztlich dadurch, dass ich irgendwann die Liebe zu diesem Land entdeckt habe, eigentlich in früheren Zeiten, und dann das gesamte Land von Norden bis Süden bereist habe. Und in den letzten Jahren hat sich mein Fokus sehr stark auf Manopello konzentriert, wo das Schweißtuch Christi aufbewahrt wird, was ja erst seit einigen Jahren wiederentdeckt worden ist. Und wenn man nach Manopello fahren will, dann bietet es sich häufig an, den Weg über Rom zu nehmen, weil man Rom ja mit dem Flugzeug gut erreichen kann. Und wenn man dann häufig in Rom war, weil man eben von dort immer wieder nach Manopello startet, dann hat man so das klassische Touristenprogramm ja auch irgendwann abgearbeitet. Also vom Petersdom und den Vatikanischen Museen und der Engelsburg und dem Pantheon, Kolosseum und so weiter und so weiter. Und dann fängt man an, andere, vielleicht unbekannte Plätze zu entdecken, die aber mindestens genauso spannend sind und die man überwiegend in den meisten Reiseführern gar nicht finden kann. Ich habe mich da inspirieren lassen durch meinen Freund Paul Badde, der wunderbare Filme gedreht hat für EWTN, Baddes Bilder, und ja den Zuhörer und Zuschauer mitnimmt auf eine Reise, insbesondere nach Rom, aber auch zu anderen Orten, die weitgehend unbekannt sind. Und das hat mich interessiert und inspiriert und ich habe dann versucht, diese Spuren ein wenig für mich selbst nachzuvollziehen. Wobei ich immer sagen muss, ich bin ja Jurist und bin kein Historiker, kein Archäologe. Also ich habe gar keine vertieften Fachkenntnisse über die einzelnen Orte. Aber ich blicke sie an mit den, ich denke mal, wachen Augen eines Touristen. Und ich meine dann auch weitergeben zu können, warum mich viele dieser eigentlich so unbekannten Orte besonders faszinieren, also über das eigentliche Touristenprogramm hinaus. Und ich habe mich jetzt erstmal auf Rom konzentriert, weil das, wie gesagt, häufig der Anlaufpunkt ist, um von dort dann auch insbesondere nach Manopello weiterzureisen. Aber dies könnte man auch auf viele andere Orte in Italien erstrecken.
Das heißt, eigentlich in einer Phase, als Sie alleine oder mit Ihrer Frau zusammen gereist sind, haben Sie diese Plätze erkundet und heute bieten Sie aber Pilgerreisen an und teilen das mit Bekannten oder Interessierten.
Das hat sich genau so ergeben. Also ich mache keine offiziellen Pilgerreisen, aber viel mit Freunden und Bekannten und dann natürlich entsprechender Weitergabe von Mund zu Mund. bin ich in den letzten Jahren jetzt mehrfach mit sehr unterschiedlichen Menschen nach Italien gereist und das war in der Tat häufig dann genau diese Kombination, der Flug nach Rom und von Rom dann mit dem Mietwagen nach Mangopello, sodass man eben auch diese beiden Orte, die unterschiedlich eigentlich sein könnten, auf der einen Seite eben die Weltstadt, die ewige Stadt und auf der anderen Seite ein ganz kleines Provinzstädtchen, aber nicht minder interessant aufgrund des berühmten Schweißtuches des Volto Santo. Und diese beiden so kontrastierenden Städte und Orte kennenzulernen, auch in relativer Kürze der Zeit, vielleicht nur eine Wochenendtour, das hat den Reiz ausgemacht, macht es immer. Auch diejenigen, die mich begleitet haben, waren ausnahmslos alle begeistert und ja, reden heute noch davon und werden das sicherlich auch nie vergessen.
Herr Dr. van den Heuvel, Sie haben mir einen Bericht geschickt und unter anderem beschreiben Sie den Besuch des ältesten Marienbildes, die Advocata, dass sich das lohnen würde. Was ist besonders an der Advocata?
Das ist wirklich hochfaszinierend. Ich glaube, es gibt recht viele Kirchen, in denen man Kopien der Advocata sieht, dieses ältesten Marienbildes oder der ältesten Marienikone der Welt. Aber nur die wenigsten wissen, was sich dahinter verbirgt, insbesondere wo das Original zu finden ist. Und dieses Original, von dem die Legende sagt, die Advocata sei von Lukas persönlich im ersten Jahrhundert gemalt worden, befindet sich verborgen in Rom auf einem der Hügel auf dem Monte Mario. Und es wird aufbewahrt in einer Klosterkirche von streng klausuriert lebenden Dominikanerinnen. Da muss man erstmal hinkommen, in den Reiseführern findet man das nicht. Und wenn man mit dem Taxi auf den Monte Mario fährt, dann ist das Ziel meistens auch unbekannt. Direkt daneben befindet sich ein großes Hotel, das ist natürlich bekannt, und dann sozusagen im Schatten davon diese von außen sehr verborgene, von außen etwas unscheinbare Kirche, aber wenn man dann den Garten betritt, da merkt man, welcher Schatz sich dort verbirgt. Und man hat dann von dem Klostergarten einen wunderbaren Blick, gerade früh morgens, auf die ewige Stadt, möglichst im ersten Sonnenaufgang. Es ist ein besonderes Erlebnis. Und ich sage gerade früh morgens, weil man nur nach der Frühmesse um 7:30 die Möglichkeit hat, überhaupt einen Blick auf die Advocata zu erhaschen. Denn danach wird alles wieder verriegelt und dann kommt niemand mehr hinein. Also man muss auch morgens früh aufstehen, zum Monte Mario fahren und dann kann man dieses älteste Marienbild der Welt in Augenschein nehmen. Es wird jetzt in wenigen Wochen ein Buch herauskommen von dem Journalisten Paul Badde über die Advocata. Da sind alle die Advocata kennen, schon ganz gespannt darauf und auch auf die vielleicht neuen und weiteren Erkenntnisse, die es gibt. Und wenn man sich die Advocata betrachtet, dieses Marienbild, ja, dann wird man den Blick aus den großen Augen nicht wieder vergessen. Ein Blick, der jemanden fixiert, den Betrachter fixiert, aber nicht verletzt, sondern diese Augen nehmen den Betrachter mit, gewissermaßen auch aufgrund der historischen Bedeutung, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Also ein Blick, der zurück und nach vorne schaut, gewissermaßen in die Unendlichkeit. Und alle die Advocata in einer ruhigen Stunde mal gesehen haben, vielleicht auch mit einem Rosenkranzgebet davor, die sind alle fasziniert davon, unabhängig davon, wie kirchenaffin im Übrigen die Menschen sind. Ich habe das immer wieder erlebt, es hat mich selber sehr überrascht. Ich habe das von manchen Leuten gar nicht gedacht, wie hoch faszinierend dieser Besuch im frühen Morgen auf dem Monte Mario war, um die Advocata zu sehen. Und es ist wirklich, ich hatte vor den Augen gerade gesprochen, aber das gesamte Gesicht ist Ästhetik pur. Es ist eine recht lange Nase, aber fein gezeichnet, ästhetisch, dann ein sehr sensibler Mund. Dieses Gesicht vergisst man nicht. Und das ist auch der Grund, weswegen es viele Kopien gibt, aber den meisten ist diese Geschichte nicht hinreichend bekannt. Und mir ist eigentlich erst vor wenigen Tagen nochmal näher aufgefallen, dass es sehr große Ähnlichkeiten gibt mit einem weiteren, ja, sehr berühmten Bild, welches völlig unerklärlich ist, nämlich das Marienbild von Absam, kurz vor Innsbruck, ist vielleicht einigen bekannt, indem es Ende des 18. Jahrhunderts in einem Fensterglas erschien, dieses Marienbild. Man weiß bis heute nicht, wie es dazu gekommen ist. Und auch dieses Marienbild von Absam hat große Ähnlichkeiten mit der Advocata. Das ist keine Deckungsgleichheit, keine Kongruenz, aber auch dieser Blick ist sehr ähnlich fixierend, der einen mitnimmt. Nase und Mund sind auch sehr ähnlich. Man weiß sofort, jawohl, das ist die Maria, das ist die Advocata. Und ich glaube, es ist auch nicht verwegen zu sagen, das ist Maria so, wie sie tatsächlich aufgetreten ist, wie sie ausgesehen hat und mit all ihrer charismatischen Erscheinung.
Für welche Anliegen wird die Maria Advocata angerufen?
Ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Ja, Advocata ist ja die Anwältin, ja, und damit, die sich im Grunde aller Menschen annimmt, die zu ihr kommen. Und alle, die Sorgen und Schmerzen haben, die können ihr Anliegen der Maria Advocata, wie der Begriff schon sagt, ihr gegenüber ausschütten. Und ich glaube, da wird jeder mit sehr unterschiedlichen Anliegen kommen. Das hat auch etwas Privates, Intimes, auch wenn man eben vor dieser Advocata sich befindet und sich dort bewegt.
Herr Dr. van den Hövel, weiß man, wieso die Nase von der Maria Advocata so charakteristisch dargestellt wurde?
Ich persönlich kann Ihnen dazu keine Antwort geben, warum die Nase entsprechend dargestellt oder entsprechend gezeichnet ist. Man stellt das ja auch bei Jesus fest, auf dem Volto Santo von Mangopello. Ja, eine sehr charakteristische, sehr lange Nase, aber gleichwohl sehr ästhetisch. Und das sieht man bei der Maria auch offensichtlich. Die Maria Advocata ist ein Kunstwerk, von wem auch immer gezeichnet. Offensichtlich ist das vielleicht auch ein Ausdruck des ästhetischen Bewusstseins. Aber ich bin da auch zu wenig, ehrlich gesagt, in der wissenschaftlichen Materie drin. Möglicherweise wird uns auch da das neue Buch von Paul Badinger noch weitere Aufschlüsse geben, diese Zeichnung sozusagen noch näher erklärt und uns verdeutlicht.
Herr Dr. van den Hövel, wieso sagt man, dass diese Darstellung die älteste ist?
Das hat man versucht herauszufinden, ja, durch das Material. Und die Maria ohne Christus wird nur in den ältesten Darstellungen überhaupt gezeigt. Also alle späteren Madonnen zeigen immer die Mutter mit dem Kind. Es gibt nur relativ wenige Mariendarstellungen, in denen ja, es sich auf die Maria beschränkt und eben ohne das Jesuskind. Und dies ist eine Information gewesen, die Paul Bader aus dem Heiligen Land bekommen hat. Es gibt immer diese Spuren, wo sind eigentlich die ältesten, die authentischen Spuren. Und da gab es den Tipp, auch basierend auf Material, auf Farbgestaltung, dass dies die älteste Ikone jedenfalls der Welt sein dürfte. Und diesen Spuren ist Paul Bader nachgegangen. Und wenn man sich ja dieses Gesicht anschaut, auch das Material, dann stellt man fest, oder da sieht man eigentlich auch sofort, dass das jetzt nichts aus dem Mittelalter ist, sondern weit davor reicht. Ob es nun tatsächlich auch von Lukas gemalt wurde, wie es die Legende besagt, das weiß ich nicht. Aber selbst wenn sie etwas älter wäre, dann bleibt es eine uralte Ikone. Und mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es anderweitig Marienikonen gäbe, die man altersmäßig noch davor datieren würde. Also ich denke, wir können schon gesichert davon ausgehen, dass dies wirklich das ja, Urbild der Maria ist.
Die nächste Station, eine der ungewöhnlichsten Kirchen in Rom, ist die Santo Stefano Rotondo.
Ja, das ist wirklich wahr. Die Santo Stefano Rotondo ist eine Kirche, die man nicht vergisst. Rom ist ja natürlich neben dem Petersdom voll mit großen Kirchen, mit Basiliken und man kann im Grunde in einem Leben gar nicht alle Kirchen besichtigen. Und wenn man es gemacht hat, dann weiß man schon manchmal gar nicht mehr, welche Kirche heißt jetzt wie und was ist das Charakteristische, weil ja manche sich auch ähneln, auch wenn jeder natürlich irgendwo ihre Unterschiede hat. Aber neben dem Petersdom wird man Santo Stefano Rotondo niemals vergessen. Denn es ist eine Kirche aus dem 5. Jahrhundert und sie ist gebaut wie ein antiker Rundtempel. Das kennt man von christlichen Kirchen gar nicht, jedenfalls nicht von originär gebauten Kirchen. Es gibt ja in Rom das berühmte Pantheon, ein Rundtempel, aber der ist ja später christliche Kirche geworden, war ja zunächst allen Göttern gewidmet. So, und hier ist diese christliche Kirche aus etwa aus dem 5. Jahrhundert wie ein antiker Rundtempel aufgebaut über drei konzentrische Kreise, wobei die äußeren mit Säulen, Kolonnaden und Arkaden versehen sind. Es gab 4 Portale, entsprechend den Himmelsrichtungen, die insgesamt eine Kreuzform ergeben. Also es ist eine Kirche absolut im ästhetischen Ebenmaß. Ich hatte vorhin schon die Filmreihe von Paul Budde erwähnt, Buddes Bilder, in denen er es wunderbar beschreibt und sagt, diese Kirche entspricht den Bauplänen des himmlischen Jerusalems. Alles ist im Maß und das muss man einfach auch mal sehen und in diese Kirche gehen, die eigentlich auch sehr unbekannt ist. Das kann man immer daran erkennen, wenn man in Rom mit dem Taxi fährt und der Taxifahrer kann mit dem Ziel nichts anfangen. Und dabei ist die Kirche eigentlich gar nicht so schwer zu erreichen. Man muss nur vom Kolosseum eine Straße, die Via Claudia, hinuntergehen und dann irgendwann nach etwa 1 Kilometer links abbiegen und dann findet man eben dieses unglaubliche Kleinod, im Übrigen gar nicht so weit entfernt von dem ganz berühmten Lateranpalast und der Lateranbasilika. Aber diese Kirche Santo Stefano Rotondo ist, so ist mein Eindruck, ein wenig in Vergessenheit geraten, gehört nicht zum typischen Touristenprogramm, obwohl ich es wirklich jedem empfehlen würde, sich diese Kirche anzuschauen. Auch insoweit kann man nur sagen, es ist sehr schwer zu beschreiben einfach, aber diese Kirche fällt eben durch ihren Rundbau und durch die Gestaltung der Säulenkolonnaden, auch durch die Fenstergestaltung, das Licht kann überall durch jedes Fenster hineinfallen, dass sie eigentlich immer eine quasi exakt identische Beleuchtung in jedem Winkel haben. Man muss es einfach gesehen haben, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben.
Eine weniger bekannte Destination ist der Besuch des alten Paulusviertel. Wieso sollte man einen Besuch dieses Stadtteils machen?
Auch das ist ja vielleicht eher unbekannt, denn Rom ist ja die Stadt von Petrus, von den Päpsten. Und man übersieht dann leicht dabei, dass aber auch Paulus ja die letzte Lebenszeit in Rom verbracht hat. Das ist jedenfalls doch recht gesichert dokumentiert. Und dann ist natürlich die Frage, wo hat denn Paulus gelebt und wo hat er gewirkt? Und das war in dem alten jüdischen Viertel, was man heute noch besichtigen kann. Dann ist es vielleicht bekannt, wenn man sich südlich des Vatikan bewegt, das heutige Künstlerviertel, früheres Arbeiterviertel Trastevere und von dort über den Tiber geht. Es gibt da die Tiberbrücke, die führt dann über die Tiberinsel und da steht man schon vor der großen Synagoge, die aus vielen Gründen historisch interessant ist und ja, befindet sich mitten in diesem ganz alten jüdischen Viertel gegenüber das Marcello-Theater. Das wird Paulus gesehen haben. Es ist im Grunde, sieht es aus wie ein Kolosseum im Kleinformat mit der Besonderheit, dass der obere Teil dieses uralten Theaters heute noch bewohnt wird. Also es befinden sich Wohnungen sozusagen in der oberen Etage des Theaters. Ich vermute mal, um das jetzt überprüft zu haben, es sind wahrscheinlich die ältesten Wohngebäude der Welt, die noch tatsächlich aktiv genutzt werden. Und dann läuft man über diese wirklich ganz alten, ausgetretenen Steine durch dieses jüdische Viertel. Und über diese Steine ist auch Paulus gelaufen. Und in diesem Viertel ist sein Wohnhaus gewesen, in dem er gelebt hat und in dem er auch jedenfalls einen Teil der berühmten Paulusbriefe geschrieben hat. Das ist heute dann eine Kirche, San Paolo alla Regola, die eben den Ort des Wohnhauses beherbergt. Also dort befindet man sich wirklich auf den historischen Spuren, den historischen Steinen, auf denen Paulus sich bewegt hat. Es gibt dann ja weitere, aber eher punktuelle Orte, die an Paulus erinnern. Die bekannteste Kirche ist die Basilika St. Paul vor den Mauern, also außerhalb der aurelianischen Stadtmauer. Eine riesengroße Kirche, unglaublich schön, in dem der Paulus-Sarkophag aufbewahrt wird, also das Paulus-Grab sich dort befinden soll. Das ist natürlich immer schwierig, auch nach so vielen Jahren, nach 2000 Jahren, jetzt eine 100% gesicherte historische Erkenntnis zu haben, aber spricht jedenfalls aufgrund der Überlieferung doch viel dafür. Und Papst Benedikt hat dann diesen Sarkophag, soweit es möglich war, einmal mit einer Sonde untersuchen lassen und neben tatsächlich ganz alten Knochen, die eben schon auch darauf hindeuten, hat man auch Gold- und Purpurfäden gefunden, sodass jedenfalls der Rückschluss gerechtfertigt ist, dass es sich um eine ganz bedeutende Person der Antike handelt. Also es ist schon sehr nachvollziehbar, dass sich dort das Paulusgrab befindet. Dann gibt es etwas weiter außerhalb die Kirche St. Paolo, alle tre Fontane, das heißt die Kirche mit den drei Fontänen, den drei Wasserquellen. Das soll die Kirche sein, in der Paulus dann durch das Schwert des Nero hingerichtet worden ist. Und die Legende besagt, das ist jetzt etwas düster und makaber, aber so besagt die Legende, dass sein Kopf dreimal aufgesprungen sei nach der Enthauptung. Und an diesen drei Stellen habe es drei Wasserstellen, drei Fontänen gegeben. Daher der Name der Kirche. Das sind natürlich alles jetzt Überlieferungen, die wir hundertprozentig historisch nicht überprüfen können, aber die Tradition hat dieses Wissen eigentlich immer weitergegeben und es spricht schon einiges dafür, dass dies so richtig ist. Also das heißt, man kann sich wirklich ganz gezielt auch auf die Spuren des Paulus begeben, im Übrigen auch in den alten Kerker in der Nähe des Forum Romanum, in dem er ja vielleicht sogar mit Petrus gesessen haben soll. Das ist keine 100% gesicherte Quelle, aber auch das ist jedenfalls sehr nachvollziehbar. So gibt es eben sehr einzelne punktuelle Stellen, aber wenn man wirklich einen Eindruck haben will von dem, wie Paulus gelebt hat, wie er gewirkt hat, dann sollte man dieses alte jüdische Viertel, beginnend mit der großen Synagoge in Rom, also wenn man den Tiber überquert, vom Vatikan kommend, gesehen haben. Und ja, sich dort wirklich mal einen Vormittag Zeit nehmen, um atmosphärisch zu begreifen, auf welchem uralten Terrain man sich dort bewegt.
Wir sind heute im Gespräch mit Dr. Markus Vandenhövel, der als Richter am Landgericht Bochum tätig ist. Er spricht über nicht bekannte Pilgerplätze in Italien. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken. Herr Dr. Vandenhövel, Sie empfehlen auch nach Manubello zu fahren. Was ist hier besonders?
Manubello ist für mich seit vielen Jahren, genau genommen seit dem Jahr 2006, ein Anlaufpunkt mindestens einmal im Jahr, manchmal auch häufiger, immer zeitabhängig, weil man in Manubello ja das Schweißtuch Christi wiederentdeckt hat. Und das ist und bleibt für mich der faszinierendste Ort aus vielen Gründen. Es ist auf der einen Seite so übernatürlich, aber nicht wieder natürlich, ein fauchdünnes Tuch zu erblicken mit dem Christusantlitz, welches man wirklich zentimeterweise, nur im Zentimeterabstand sich anschauen kann, ohne es auch nur irgendwie naturwissenschaftlich begreifen zu können. Und man braucht immer wieder Zeit, um dieses Tuch zu verstehen. Ich glaube, es wird sich uns nie ganz erschließen. Dieses Christusantlitz wird sich uns nie ganz erschließen. Wir können immer nur versuchen, uns diesem Phänomen entsprechend anzunähern. Und dann wird diese größte Kostbarkeit der Christenheit aufbewahrt in der tiefsten Provinz, in einem ganz kleinen Örtchen auf der adriatischen Seite, also von Rom etwa 180 bis 200 Kilometer entfernt. Niemand würde dort vermuten, dass sich ja in diesem hinteren Winkel Italiens diese unglaubliche Kostbarkeit befindet. Und das allein macht die Sache eigentlich immer schon wieder spannend, dorthin zu fahren. Und ich bin jetzt sicherlich weit über 20 Mal dort gewesen. Ich kann die Besuche gar nicht mehr zählen. Und ich habe immer wieder andere Eindrücke mitgenommen. Ein Eindruck bleibt, nämlich den ich jedes Mal habe, wenn ich Manubello besuche, dann habe ich die Erlebnisse des ersten Besuches immer wieder unmittelbar transparent vor den Augen. Als ich zum ersten Mal 2006 dort war und dann wirklich immer mir die Frage gestellt habe, bin ich jetzt auf den Spuren eines gut geschriebenen Krimis? Das war ja das Buch von Paul Badde, Das göttliche Gesicht, welches dann auch den Papst bewegt hat, Manubello zu besuchen und dann letztlich dazu geführt hat, dass heute Pilger aus aller Welt nach Manubello reisen. Also bin ich auf den Spuren eines spannenden Krimis oder ist das tatsächlich eine reale Geschichte, die wir hier erleben, die wir mitverfolgen können, ohne sie vollständig zu verstehen? Und wenn man dann die Kirche betritt, und das ist die Erfahrung, die auch alle Pilger machen, die zum ersten Mal dort sind und natürlich auch alle die, die immer wieder kommen, man ist immer wieder fasziniert, wenn man dann auf den Hochaltar blickt, an dem dieser Schleier ausgestellt ist und man sieht nur ein völlig transparentes, eher blass, weißlich schimmerndes Tuch. Und wenn man sich dann dem Altar nähert und dann über die Treppe hinaufgeht und dann unmittelbar vor dem Volto Santo steht, was natürlich durch einen Glasschrein entsprechend gesichert ist, dann erst erkennt man dieses ganz klar konturierte Gesicht auf dem hauchdünnen Tuch, welches so klein ist, dass es in eine halbe Nussschale hineinpasst oder in eine Nussschale hineinpassen würde, so muss man sagen, eine halbe Nussschale. Und dann merkt man eigentlich schon sehr schnell, dass ein so feiner Stoff gar nicht so fein konturiert bemalt werden könnte. Es gibt ja auch da immer wieder Gegenthesen. Und bislang ist jeder, der meint, es handle sich um ein Werk von Menschenhand, den Beweis schuldig geblieben, dass man so etwas tatsächlich herstellen kann. Es ist niemandem gelungen und ich wage auch die These, es wird auch niemandem gelingen. Das ist ein Bild gemalt, aber nicht von Menschenhand, sondern von Gott, von Christus. Und damit ist es für uns naturwissenschaftlich völlig unerklärlich. Und bei all diesen Besuchen, die ich jetzt gemacht habe, habe ich versucht, das klappt auch nicht immer gleichermaßen, hatte ich immer wieder neue Facetten des Schleiers zu entdecken. Und das gelingt dann auch mehr oder minder. Natürlich bei den ersten Besuchen, wenn man da ist, man ist einfach wirklich vollkommen geflasht, wie man heute das so formuliert, vor diesem so unerklärlichen Tüchlein zu stehen. Und man versucht, den Schleier erst einmal insgesamt zu erfassen. Dieses Christusbild zu sehen, das lebendige Gesicht mit den offenen Augen, dem sprechenden Mund und dann auch zu erfassen, auf welchem hauchdünnen Stoff, auf diesem feinen Stoff der Muschelseide, dem feinsten Stoff der Antike, sich überhaupt dieses Gesicht befindet. Dann hat es Besuche gegeben, da habe ich mich beschäftigt mit der Kongruenz des Gesichtes des Manopello-Schreiers mit dem Antlitz auf dem berühmten Turiner Tuch. Und es gibt in der Kirche hinten eine Aufstellung, wo man eine wunderbare Übereinanderlegung von Turin, von Manopello und auch dem Bluttuch von Oviedo simulieren kann, indem nämlich die Tücher entsprechend kopiert sich hinter Glasplatten befinden, die man übereinander ziehen kann. Und da stellt man fest, was zum Beispiel auch interessant ist, dass das eigentlich völlig unscheinbare Bluttuch von Oviedo, in dem man eigentlich nur vermeintliche Blutflecken erkennt, dass sich dieses Tuch eins zu eins anpasst, wenn man es übereinander legt zu dem Manopello-Schreier und dem Turiner Tuch. Denn jetzt kann man plötzlich den Wundverlauf und den Blutverlauf genau nachvollziehen. Also insbesondere aus der Nasenwunde, aber auch von den geschwollenen Wangen und so weiter. All das ergibt eine Einheit, wie ein Künstler sie tatsächlich auf drei so völlig unterschiedlichen Tüchern gar nicht schaffen könnte. Dann hat mich interessiert eigentlich immer schon die strukturelle Änderung je nach Beleuchtung. Ich kenne kein Gemälde der Welt und ich behaupte, es gibt auch keins, welches sich je nach Beleuchtung strukturell verändert. Das bedeutet insbesondere bei dem Volto Santo, dass sich der Mundbereich verändert. Vom geöffneten Mund zum geschlossenen, vom geschlossenen Mund zum sprechenden Mund, das ist eigentlich nur erklärlich, wenn man das heute sozusagen reproduzieren würde mit einer Art Holographie, wenn man verschiedene Schichten übereinander legt, was hier bei dem hauchdünnen Schleiergewebe eigentlich schon völlig ausgeschlossen ist. Im Oktober 2023 mit einer Gruppe in Manopello gewesen und da haben wir uns wieder andere Facetten angeschaut und haben nämlich den Schleier mit einer Taschenlampe sehr intensiv angestrahlt und die unterschiedlichen Facetten beleuchtet. Und dann stellt man fest, das ist auch ein Effekt, den wirklich jeder Tourist nachvollziehen kann, dass auch die Wunden auf dem hauchdünnen Schleier in dem Gesicht Christi unterschiedlich je nach Beleuchtung sind. Das heißt, wenn man den Schleier sozusagen von oben mit der Taschenlampe bestrahlt, dann sind die Wunden relativ reduziert und wirken reduziert. Sie treten gar nicht mehr hervor. Wenn man dann das Licht aber quer sozusagen versucht, durch den Schleier zu lenken, dann werden die Wunden transparent. Und dann sieht man, dass es im Grunde auch durchaus frische Wunden waren, sodass der Schluss gerechtfertigt ist, den inzwischen ein Naturwissenschaftler gezogen hat, der den Schleier sehr intensiv untersucht hat, dass die Wunden gewissermaßen tiefer in dem Gesicht liegen als der Abdruck. Und das muss man eigentlich erstmal verstehen, dass es überhaupt hier sozusagen etwas von Höhen und Tiefen auf diesem hauchdünnen Schleiergewebe auf sich hat. Das ist eigentlich überhaupt nicht rational zu erfassen. Man kennt dieses Phänomen von dem Turiner Tuch, wo sich unter dem Blut, was man ja dort gefunden hat, kein Abdruck gebildet hat. Also auch da waren die Blutspuren eher da und dann erst kam der Abdruck. Und dieses Phänomen scheint sich, ich sage das sehr vorsichtig, scheint sich auf dem Schleier von Manopello auch zu bestätigen. Völlig unerklärlich, weil das Material eben noch ganz anders ist als der Leinenstoff in Turin. Und dann haben wir, das war noch quasi abschließend von der Tour, die wir jetzt im Oktober gemacht haben, noch eine, im Grunde ganz einfach nachzuvollziehende Untersuchung gemacht, nämlich uns daran erinnernd, dass man seit frühester Zeit immer wieder von einem Tuch gesprochen hat mit den vier Falten, einem Tetradiplon. Und diese Begrifflichkeit hat man aber immer auf Turin verlagert und hat das Turiner Tuch als ein derartiges Tuch vierfach gefaltet angesehen. Ob das letztlich auf Turin zutrifft, das weiß ich nicht. Ich habe das Turiner Tuch einmal sozusagen im Rahmen einer Aufstellung 2015 gesehen. Da erschließen sich mir diese Falten jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Aber diese vier Falten, die sieht man wirklich völlig eindeutig und ohne dass man sie ernsthaft bezweifeln könnte auf dem Manopello-Schleier. Nämlich eine große Längsfalte und dann die drei Querfalten, sodass dieser Begriff des Tetradiplon jedenfalls auf Manopello zutreffen kann. Ich will das jetzt nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit behaupten, aber es erscheint mir jedenfalls sehr plausibel zu sein. Und so sehen Sie, Frau Marti, gibt es eigentlich immer wieder von Besuch zu Besuch unterschiedliche Dinge, die man akzentuieren kann. Und ich wage die These, dass man bei weiteren Besuchen noch andere Dinge wird entdecken können. Ich glaube, ganz werden wir das Geheimnis dieses wirklich wunderbaren Geschenkes von Gott an uns Menschen nie ergründen können. Wir können immer nur versuchen, uns etwas anzunähern, und ganz begreifen können wir es nicht, weil dies wirklich ein göttliches Bild ist. Ich kann aber immer nur empfehlen, dorthin zu fahren und es sich anzuschauen.
Sehr schön, herzlichen Dank für diese Gedanken zu Manopello. Es gibt offensichtlich auch eine Novene zum Heiligen Antlitz Jesu, geschrieben von Schwester Petra Maria Steiner der Vita Communis in Waiblingen. Und diese kann man auch bestellen.
Ja, Schwester Petra Maria hat ganz viele tolle Führungen auch gemacht. Und ich kann immer hoffen, dass Pilger das Glück haben, sie dort in Manopello anzutreffen und sich von ihr sehr vertieft in die Geschichte des Schleiers und auch in die Erkenntnisse, die sie gewonnen hat, dort hineinzufinden. Es ist wirklich ein großes Erlebnis.
Herr Dr. van den Hövel, welche Pilgerstätten empfehlen Sie noch weiter zu besuchen?
Ich glaube, da könnten wir eine weitere Sendung drüber machen. Es gibt so viele Dinge noch, aber wenn man in Manopello ist, dann kann man auch von dort noch einige interessante Orte in relativer Nähe erreichen. Da würde mir als erstes Loreto einfallen. Es ist, wie ich eigentlich erst seit kurzem gehört habe, der am zweitmeisten frequentierte Wallfahrtsort in Italien. Das war mir gar nicht bewusst. Ich bin so oft an der Autobahn an Loreto vorbeigefahren, habe diese große Kirche oben auf dem Berg gesehen und bin eigentlich immer völlig ignorant weitergefahren, weil es eben so viele Dinge gibt, die man gar nicht immer wahrnehmen kann, bis ich dann irgendwann auch mal da nachgeforscht habe und dann festgestellt habe, warum ist diese Kirche so groß, was ist das Besondere? Es soll sich eben hier um die Santa Casa, das Heilige Haus, handeln, das Haus von Maria Verkündigung, auch in dem Jesus dann aufgewachsen ist. Und diese Steine des Hauses aus Nazareth, die sollen, so die Legende, etwa im 13. Jahrhundert, Ende des 13. Jahrhunderts von Nazareth nach Italien an die Adriatische Seite gebracht worden sein, um sie dort in Sicherheit zu bringen. Das klingt natürlich erst wie eine fantastische Geschichte, aber tatsächlich gibt es eine ganz alte Schrift im Vatikan, ich meine aus dem 6. Jahrhundert, die bestätigt, dass man dieses heilige Haus abgebaut hat im Heiligen Land und es nach Italien verbracht hat, also jedenfalls ein Schriftdokument. Und die Steine, die man sieht, das Haus ist innerhalb dieser großen Basilika, diese Steine gibt es nicht in Italien, nur aus dem Heiligen Land. Das würde sozusagen alles passen. Das ist ein ganz hochinteressanter, faszinierender Ort. Und die Verkündigungskirche hat genau die Maße wie dieses Heilige Haus. Paul Bader hat da mal gesagt, es passt wie ein Ei in den Eierbecher. Also das ist hochinteressant zu besichtigen. Das sind von Manopello etwa 160 Kilometer, kann man also als Tagesausflug wunderbar wahrnehmen. Dann deutlich näher an Manopello befindet sich dann das Örtchen direkt am Mittelmeer, Ortona. Dort befindet sich das Thomasgrab. Auch das ist nicht bekannt, dass es das Thomasgrab hier gibt, jedenfalls geben soll. Also immer mit dem kleinen Vorbehalt, dass wir natürlich das nie 100% sicher beweisen können. Aber die Tradition spricht eben dafür. Ja, und so gibt es noch viele weitere Orte zu entdecken, auch von Manopello natürlich außerhalb. Wenn man 200 Kilometer etwa nach Süden fährt, dann kommt man nach San Giovanni di Rotondo, wo Padre Pio gewirkt hat. Auch das ist natürlich hochinteressant zu sehen. Also es ist generell eine Gegend, die man erkunden kann, wo man immer wieder viele neue Dinge entdecken kann, ja, die dieses Land auch insgesamt so einzigartig machen.
Ja, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, ich kann sehr gerne. Ich kann meine Erfahrung weitergeben, die ich gerade in den letzten Jahren gemacht habe, als ich mit verschiedenen Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis diese Orte oder einen Teil dieser Orte jedenfalls besucht habe. Es lohnt sich wirklich, auch im Rahmen einer Kurztour, das kann eine Wochenendtour sein, Manopello zu besuchen, und das kann man wirklich wunderbar und schnell über Rom erreichen und nimmt dann eben auch noch, ja, diese kleinen Feinheiten der ewigen Stadt mit, die man sonst vielleicht nicht unbedingt im üblichen Touristenprogramm entdeckt, und nimmt sich dann einen Mietwagen und fährt von dort relativ schnell in 2 Stunden über die Autobahn Richtung Pescara nach Manopello. Das ist ein Örtchen, was man, wie gesagt, schnell erreichen kann, sehr problemlos. Dann kann man sich vor Ort inspirieren lassen Und das gehört einfach alles mit dazu. Natürlich ist auch die italienische Lebensart immer wieder begeisternd zu sehen, die Offenheit der Menschen. Ich versuche immer eine Kombination zu machen, Dinge zu entdecken, auch neu zu entdecken, aber auch atmosphärisch das aufzunehmen. Denn ich glaube, wenn man nur von einem Ort zum anderen laufen würde, ohne auch Muße zu haben, das, was man gerade gesehen hat, aufzunehmen, dann würde man, glaube ich, manches gar nicht verinnerlichen. Und dazu gehört für mich auch, dass man sich auch in Rom auf einer schönen Piazza einfach mal hinsetzt, die Atmosphäre genießt und ein Cappuccino trinkt oder ein schönes Glas Wein. All das gehört auch mit dazu, um auch im Grunde ja die gesamte Dimension dieser Stadt zu begreifen. Und dann, ich habe das anfangs ja schon erwähnt, gerade dieser große Kontrast der Weltstadt Rom mit den unendlichen Möglichkeiten, die man immer wieder entdecken kann. Ein Leben reicht nicht aus, all diese Dinge des historischen Roms, des christlichen Roms, des antiken Roms und so weiter zu entdecken. Man kann sich immer nur einzelne Punkte herausgreifen. Und dann kommt man in die völlige Kontrastsituation, ein ganz kleines, ruhiges, abgeschiedenes Landstädtchen mit diesem wunderbaren Christusbild, wo man eben auch wunderbar leben kann, wo man die Natur genießen kann, wo man in der Kirche meditieren kann, wo man wirklich eine ganz andere Dimension erfährt, die man häufig in der Hektik unseres Alltages, auch gerade in der Großstadt, ja gar nicht mehr wahrnehmen kann, die uns verloren gegangen ist. Und dort kann man wirklich zur Ruhe kommen. Man kann sich besinnen und wenn man auch einfach sich in die Kirche, in das Santuario Volto Santo begibt, um vielleicht dort 1-2 Stunden zu meditieren. Und man bekommt einen anderen Blick auf die Dinge des Lebens und ich denke auch auf gerade die Dinge, die besonders wichtig sind, die aber in der Hektik unseres Alltages häufig untergehen.
Herzlichen Dank, lieber Herr van den Hövel, für das informative, gehaltvolle Gespräch und auch Ihre geschenkte Zeit. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias natürlich, der Maria Advocata, und mögen Sie weiterhin viel Freude mit dem Schweißtuch von Manopello und Ihrer journalistischen Tätigkeit haben, aber ebenso viel Freude auf den Pilgerreisen und der Entdeckung von weiteren unbekannten Pilgerplätzen in Italien. Vergelt's Gott, lieber Herr Dr. van den Hövel.
Ja, ich bedanke mich auch für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich, wenn vielleicht einige Dinge vermittelt werden konnten, die jedem Pilger auch möglich sind, wenn man die entsprechende Kenntnis hat. Herzlichen Dank Ihnen und alles Gute, liebe Frau Marti.
Ja, herzlichen Dank und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung mit Ihnen, Herr Dr. van den Hövel.
Ja, sehr gern. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen auch.
Danke Ihnen auch. Okay, danke. Ciao. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte auch abschließend auf die diversen Bücher von Dr. Markus van den Hövel zum Muschelseidentuch wie seine Pilgerreisen hinweisen, wie auch die Novene zum heiligen Antlitz Jesu von Schwester Petra Maria Steiner der Vita Communis in Waiblingen. Es lohnt sich, die Sendung und der Podcast nochmals anzuhören und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen, wünsche Ihnen Gottes Segen und mit dem weiteren Programm viel Freude, Erbauung und Segen. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.